Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass wir heute zusammengekommen sind und einfach mal hören möchten, was Gott uns durch sein Wort zu sagen hat. Jetzt sind mir die ganzen Jungs wieder abgehauen, die sind alle zur Sonntagsschule, aber ein paar sind ja noch da. Ne? Wer möchte so stark sein wie Simson? Morten? Morten garantiert, weil dann muss er nicht nächstes Mal hier den Kran bestellen für einen Dachstuhl, ne? Er soll einfach selber draufsetzen. Ja, also ein paar auf jeden Fall. Ja, das ist gut. Ein halbes Bett ist überhaupt kein Bett. 100 halbe machen noch keinen Ganzen. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Wenn man sich diese Zitate so durchliest, kommt man zu dem Schluss, okay, keine halben Sachen machen. Vielleicht ist euch so etwas bekannt. Man wirft sich in eine Sache hinein, so voller Tatendrang. Und dann kommt aber so eine Zeit, wo sich vielleicht so ein Schlendrian einschleicht. Man wird so ein bisschen mutlos und dann ein bisschen mehr. Und ich glaube, dass dieser Zustand wirklich uns überall begegnen kann. In jedem Bereich. In der Schule, beim Lernen. Ne, Jungs, das ist immer so eine Sache. Ich glaube aber, dass wahrscheinlich dieses Gefühl von Motivation beim Lernen noch nicht alle so lange haben. Aber auf der Arbeit kann sich das Ganze so auch auswirken, dass es so ähnlich ist. Oder in der Gemeinde als Christ, ja, gibt es solche Momente, wo man denkt, ja, da habe ich jetzt gerade nicht so die große Lust drauf. Und ich sage euch was, das ist völlig normal und menschlich, dass wir so von Zeit zu Zeit reagieren. Vielleicht denkt jetzt jemand, puh, Glück gehabt, dass der das jetzt genauso sieht. Die Frage ist aber, wie lange hält dieser Zustand dann an? Und ist es förderlich in deiner Beziehung zu Jesus Christus? Welche Auswirkungen kann dieser Zustand in deinem Leben mit sich bringen? Ich habe mir vor kurzem ein Buch durchgelesen und da kamen so einige Aspekte auch zum Vorschein, die diese Fragen auch behandelten. Simson, Glaubensheld und Versager. Den meisten wird Simson wahrscheinlich auf Anhieb so ein Begriff sein, aber so zum allgemeinen Verständnis. Simsons Geschichte beginnt im Buch der Richter im Alten Testament vor seiner Geburt. Ja, nach Josuas Tod wurde Israel immer wieder im Götzendienst verstrickt. Und Gott schickte dann die Heidenvölker ringsherum als Strafe gegen das Volk, um sie zu knechtschaften. Wenn das Volk dann ihre Verfehlungen einsah und zum Herrn um Vergebung schrie, erweckte Gott aus ihrer Mitte dann Richter, die das Volk von ihren Herrschern befreite. Das traurige Zeugnis Israels war aber, dass diese Prozedur 7-mal stattfand und Gott immer wieder Gnade walten ließ. Was nicht heißt, dass sie dafür keine harten Konsequenzen tragen mussten, denn, wie die Bibel schon sagt, Gott lässt sich nicht spotten. In dieser Zeit, als Gott ihnen zur Strafe wieder mal eine Belagerung von den Philistern von 40 Jahren auferlegt hatte, da erscheint der Engel des Herrn von der Mutter Simsons. Sie und ihr Mann waren schon was älter und kinderlos, aber der Engel sagte zu ihr, dass sie schwanger werden wird und einen Sohn gebären. Sie kann es kaum glauben und erzählt ihrem Mann davon. Und dieser bittet bei Gott, dass er selber auch noch die Gelegenheit bekommen könnte, mit diesem Engel zu reden. Gott erhört sein Gebet und beim zweiten Mal erscheint der Engel des Herrn wieder der Frau und sie ruft sofort ihren Mann. Manoach, der Vater von Simson, spricht mit dem Engel und fragt ihn, wenn das eintrifft, was du sagst, wie sollen wir den Jungen erziehen? Für mich war es wirklich ein wunderbares Beispiel für Eltern, die ihre Kinder nach dem Wort Gottes und dem Willen Gottes, dem Maßstab Gottes erziehen wollen, indem sie beim Herrn um Rat fragen. Der Engel antwortet auch direkt auf die Frage und er sagt, er soll ein Nasiräer Gottes sein, dem von Mutterleib an niemals das Haar geschnitten werden darf. Und die Mutter darf ab sofort keinen Wein trinken, noch etwas essen, was vom Weinstock kommt. Sie darf nichts Unreines essen und keine starken Getränke trinken. Manoach opfert ein Ziegenböcklein und der Herr zeigt ihnen auf wunderbare und eigentlich recht spektakuläre Art und Weise, dass er das Opfer annimmt. Als die Flamme vom Opfer zum Himmel emporsteigt, fährt der Herr in diese Flamme hinein, zum Himmel hinauf. Und die beiden fallen auf ihr Angesicht, weil sie verstanden haben, das war der Herr höchstpersönlich. Nun, die Geschichte macht nun einen Sprung. Simson ist nun ein erwachsener Mann. Und schon direkt am Anfang von Kapitel 14 wird uns ein Teil seiner Persönlichkeit dargestellt. Simson hat eine Schwäche für Frauen. Er geht in einen Ort nach Timnat und sieht dort eine hübsche Frau, die jedoch eine Philisterin ist. Bei den Juden war es gegen das Gesetz, sich einen Partner zu nehmen außerhalb des Volkes. Gott hatte geboten, dass sich niemand mit den Heidenvölkern vermischen sollte, weil dadurch immer wieder der Abfall zum kulturellen Götzendienst war. Simson missachtete dieses Gebot und heiratete diese Frau. Heute würde man sagen, wo liegt denn das Problem? Seid doch mal ein wenig toleranter. Soll der Simson doch auf sein Herz und auf seine Gefühle hören und diese Frau einfach heiraten? Aber wissen wir Menschen immer, was das Richtige ist? Sind unser Herz und unsere Gefühle wirklich, die so stark beeinflussbar sind, wirklich unser Maßstab? Für Gottes Kinder sollte so eine wichtige Entscheidung niemals nur mit dem Herzen gefällt werden. Gott weiß ganz genau, was für dich am besten ist. Bleibt die Frage, weiß ich das auch? Für Simson war die Antwort ganz klar. Mir gefällt diese Frau, deshalb will ich sie haben. In Richter 14, Vers 4 können wir dann den einen Satz lesen, der aber vielleicht so ein bisschen verwirrend sein könnte. Dort steht, aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es vom Herrn kam, dass er gegenüber den Philistern einen Anlass suchte. Sollte Gott doch tatsächlich hier bei Simson eine Ausnahme gemacht haben? Dachte Gott vielleicht, Simson ist mir geweiht, der wird schon das Richtige tun. Ich glaube, wenn das so wäre, könnten wir alle unsere Kinder kurz nach der Geburt ganz schnell segnen, dem Herrn weihen und sofort wären wir dann, hätten wir sündlose Kinder. Was aber leider nicht der Fall ist. Aber dieser Hinweis in Vers 4 ist in keinem Fall so zu verstehen, dass Gott das Ganze geduldet hat oder gesegnet hat. Es ist auf keinen Fall so zu verstehen, dass hier die Sünde gerechtfertigt wird. Wir müssen eins verstehen, seit dem Sündenfall von Adam und Eva gibt es sogenannte zwei Linien. Die eine ist der Ratschluss Gottes. Alles, was Gottes souveränen Plan betrifft, wird zu 100% eintreffen. Egal, ob wir da mit welchen Fehlverhalten dazwischen funken oder ob vielleicht unser Verhalten irgendwie in Sünde endet. Egal, welche Situation, Gottes Ratschluss besteht zu 100%. Die zweite Linie ist unser Verantwortungsbereich. Der ebenfalls zu 100% besteht. Gottes Ratschluss war in diesem Fall, sein Volk aus der Hand der Philister zu befreien. Eine Philisterin zu heiraten und damit gegen Gottes Gebot zu verstoßen, lag zu 100% in Simsons Verantwortungsbereich, war somit Sünde und musste verurteilt werden. Gott ändert seine Meinung über Sünde niemals. Auch wenn heute einige glauben, dass die moderne Zeit eine Ausrede dafür wäre. Was in diesem Abschnitt noch bemerkenswert ist, dass man erkennen kann, nicht Gott lässt den Simson einfach in diese Situation hineinrennen. Nein, Simson manövriert sich selbst dort ganz bewusst hinein. Lesen wir Richter Kapitel 14, Verse 5 bis 9. So ging Simson mit seinem Vater und seiner Mutter hinab nach Timnat. Und als sie an die Weinberge bei Timnat kamen, siehe, da begegnete ihm ein junger, brüllender Löwe. Da kam der Geist des Herrn über ihn, sodass er den Löwen zerriss, als ob er ein Böcklein zerrisse. Und er hatte doch gar nichts in seiner Hand. Er verriet aber seinem Vater und seiner Mutter nicht, was er getan hatte. Als er nun hinabkam, redete er mit der Frau, und sie war in Simsons Augen recht. Und nach etlichen Tagen ging er wieder hin, um sie zur Frau zu nehmen, und er bog vom Weg ab, um das Aas des Löwen anzusehen, und siehe, da war ein Bienenschwarm und Honig in dem Körper des Löwen. Und er nahm davon in seine Hand und aß davon unterwegs, und er ging zu seinem Vater und zu seiner Mutter und ging und gab ihnen davon, und sie aßen auch. Er verriet ihnen aber nicht, dass er den Honig aus dem Körper des Löwen genommen hatte. Simson war es absolut bewusst, dass er nichts von dem Gewächs eines Weinstocks essen oder trinken durfte. Und dennoch begibt er sich an diesen Ort in den Weinberg. Was wollte er da? Ich denke, dass wir uns als Christen diese Frage vielleicht zu selten, aber auch mal öfter stellen sollten. Was tue ich hier gerade? Kann ich hier, wo ich mich im Moment befinde, ein Werkzeug in Gottes Plan sein? Oder ist das nur zum reinen Vergnügen gerade? Und ich rede jetzt nicht vom Affen- und Vogelpark, wo man vielleicht mit der Familie einen Ausflug hinmacht. Nein, ich meine eher den Ort, den jeder für sich selbst ausmachen muss, der ihn vielleicht in Gefahr bringt, der ihn vielleicht näher zur Sünde führen könnte, der vielleicht die Hemmschwelle der Empfänglichkeit der Sünde immer weiter senken würde. Diesen Ort kennst wahrscheinlich nur du selber in deinem Inneren. Und vielleicht nutzt Gott gerade diese Worte, um dich aufzurütteln. Aber bei Simson schickte Gott mehrere Stoppschilder, um ihn daran zu erinnern, worauf er sich gerade zubewegt. Zum allererst war es mit Sicherheit sein Gewissen, das ihn mahnte, diese Frau nicht zu heiraten. Dann seine Eltern, das wir nachlesen können, die versucht haben, ihm diese Bindung auszureden. Und dann der junge Löwe im Weinberg, der ihn angriff und den er nur mit Gottes Kraft zerreißen konnte, wo Gott ihm einfach zeigen wollte, mit meiner Kraft kannst du alles besiegen und brauchst dir nicht deine eigenen Pläne zu machen. Wie viele Stoppschilder, wie viele Warnzeichen hast du vielleicht schon überfahren? Noch redet Gott in seiner Gnade, bald aber im Gericht. Ob man im Nachhinein sagen kann, ja, Simson hatte jetzt dann halt einfach mal dieses Problem mit dem anderen Geschlecht, weil seine erste Beziehung, die ja dann nicht mehr funktionierte, in einer Ehe endete, die dann aber direkt scheiterte. Ob man das so als Ausrede nehmen kann, weiß ich nicht. Was aber fraglich ist und was auffällt, dass Simson später nur noch Beziehungen außerhalb der Ehe führt. Und ich denke mal, die bekannteste Love Story, die wir überhaupt kennen, ist vielleicht Simson und Delila. Er sah, er begehrte, er nahm. Simson ist an einem Punkt, wo er ausschließlich auf seine körperliche Kraft vertraut. Er ist in einem Zustand, wo er mit der Sünde spielt. Der Satan ist absolut spezialisiert darin, uns auszuspionieren und dann genau an dem schwächsten Punkt anzugreifen. Und er wusste ganz genau, Simson wird bei Frauen schwach. Da, wo ihm seine körperliche Kraft überhaupt nichts nützt, greift er an. Simson verliebt sich in Delila und es ist wieder eine Frau der Philister. Und mit Delila fährt der Teufel dann ein richtiges Geschütz auf und sie umwickelt ihn wirklich mit jeder Kunst der Verführung und Simson wird wieder schwach. Jakobus 1, Vers 13 bis 15 gibt uns einen sehr guten Einblick in den Ursprung der Versuchung. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das große Problem bei der Versuchung ist, dass der Teufel dir alles so wunderbar ausmalt. Man könnte das vielleicht, das Ganze so ein bisschen wie mit einem Luftballon vergleichen. Ne? Wenn du so guckst, so, und der Teufel sagt, ach guck mal, wie schön, wie einfach wäre das, wenn du jetzt einfach diese Sünde einfach nachgehst. Es ist doch ganz leicht, hör auf dein Gefühl und du spielst so ein bisschen mit der Sünde. Und jetzt schlafen Kinder und jetzt kann ich das leider nicht machen. Aber ich wollte eigentlich euch damit ein bisschen zeigen, was nach diesem wunderbaren Gefühl, wenn man dann mit der Liebe spielt, folgt. Dann nämlich kommt die volle Wucht der Kehrseite und Satan lässt diesen Luftballon zerplatzen. Und was bleibt, ist ein Haufen Fetzen deines Innern. Simson gibt sich der Delila ganz hin, weil es einfach so schön ist. Aber er zahlt einen hohen Preis dafür. Am Ende ist es sein Leben. Nachdem die Fürsten mitbekommen hatten, dass Simson ein Verhältnis mit einer Philisterin hat, kommen diese zu Delila und bieten ihr eine hohe Summe an für den Verrat an Simson. Wenn sie herausfindet, woher Simson seine Kraft bekommt. Und Delila übernimmt ganz gekonnt die Masche des Teufels. Mein lieber Simson, verrate mir doch einfach, was dich so stark macht. Und wie kann man dich überhaupt bezwingen? Ne, bei mir kommt das jetzt nicht authentisch rüber, ne, aber ich glaube, eine Frau kriegt das besser hin. Und wenn das eine Frau zu einem Mann sagt, ach, du bist so stark, dann geht das schon irgendwie so runter wie warme Butter. Ne? Vielleicht ging es gerade Simson in diesem Moment auch so. Und er sagt dir, was man machen könnte. Simson nennt drei Möglichkeiten. War die erste Möglichkeit, die Simson nennt, einfach nur eine reine Lüge? Wir können ja mal kurz lesen, was er ihr da vorschlägt. Das ist dann im Kapitel 16, Vers 7. Simson aber sprach zu ihr, wenn man mich mit 7 frischen Sehnen binden würde, die noch nicht vertrocknet sind, so würde ich schwach und wie jeder andere Mensch. War es eine reine Lüge von Simson? Andreas hat eine Meinung, der Rest nicht. Wenn man es oberflächlich betrachtet, könnte man schon meinen, ja, es ist eine Lüge. Es ist eine reine Lüge. Aber Delila kommt mit ihren nervigen Fragen immer ein Stückchen näher. Beim ersten Mal erwähnt Simson 7 frische Sehnen. Mit der Anzahl dieser 7 Sehnen verrät er schon einen kleinen Teil seines Geheimnisses, nämlich die Anzahl seiner Haarflechten. Delila glaubt ihm aber aufs Wort, ja, und bindet ihn mit diesen 7 frischen Sehnen. Aber als sie ruft, Simson, die Philister kommen, da zerreißt er eben mal so die Fäden, also wäre es so ein angesenkter Nähgarn. Ja, Delila spielt halt dann die beleidigte Leberwurst und hakt weiter nach. Simson erwähnt die zweite Möglichkeit. Wenn man ihn mit neuen Stricken binden würde, würde er genauso schwach werden wieder wie ein Mensch. Wieder nur eine reine Lüge. Mit den Stricken geht er noch ein Stückchen näher an die Lösung heran, weil Stricke an sein geflochtenes Haar erinnern. Auch wenn die Stricke noch so neu waren, als Delila wieder ruft, Simson, die Philister kommen, er macht einmal den hier und zerreißt diese auch wie einfach einen normalen Faden. Ja, das Geheule von Delila wird natürlich noch größer und auf weiteres Drängen wird dann halt die dritte Möglichkeit erzählt, wenn man seine 7 Haarflechten in die Fäden eines liegenden Webstuhls binden würde, dann würde er seine Kraft verlieren. Und wenn man genau liest, hier bringt Simson nun wirklich alles mit ein, was sein Geheimnis betrifft und was ihn wirklich stark macht, nämlich seine Haare, die er ja niemals schneiden durfte. Aber Delila nimmt das natürlich auch wieder wortwörtlich und fädelt da seine Haare in diesen Webstuhl ein, wird dann aber natürlich wieder sehr schwer enttäuscht, weil als sie wieder ruft, Simson, die Philister kommen, da wacht er auf und reißt mit seinen Haaren einfach mal den ganzen Webstuhl, der liegende Webstuhl übrigens ist so mit 4 Pflöcken noch im Boden noch mit eingehämmert, und wiegt so, ja, so circa 70 Kilo, ist ungefähr 31 mal 1,50 groß, also ungefähr so ein Gestell, könnte man sich das vorstellen. Und Simson nimmt, wacht auf und reißt mit seinen Haaren das komplette Gerät einfach mal heraus. Und ich glaube, das ist schon etwas spektakulär, wenn man das so gesehen hätte. Aber was mich dann weiter in diesem Kapitel sehr nachdenklich gemacht hat, war die Verse 16 bis 21, können wir mal gerne auch wieder zusammen lesen. Als sie ihn aber alle Tage mit ihren Worten nötigte und ihnen drang, da wurde seine Seele zum Sterben matt. Da verriet er ihr alles, was in seinem Herzen war, und sprach zu ihr, es ist kein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ich bin ein Nazireer Gottes vom Mutterleib an. Wenn ich nun geschoren würde, so wiche meine Kraft von mir und ich würde schwach und wie alle anderen Menschen. Als nun Delila sah, dass er ihr sein ganzes Herz geoffenbart hatte, sandte sie hin und ließ die Fürsten der Philister rufen und ihnen sagen, kommt noch einmal herauf, denn er hat mir sein ganzes Herz geoffenbart. Da kamen die Fürsten der Philister wieder zu ihr hinauf mit dem Geld in ihrer Hand und sie ließ ihn auf ihrem Schoß einschlafen und rief einen Mann, der schor ihm die 7 Haarflechten seines Hauptes ab, und sie begann, ihn zu bezwingen, und seine Kraft wich von ihm. Da sprach sie zu ihm: Philister über dir, Simson. Als er nun von seinem Schlaf erwachte, dachte er: Ich komme davon wie immer und brauche mich nur freizuschütteln. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Aber die Philister nahmen ihn fest und stachen ihm die Augen aus, und sie führten ihn nach Gaza hinab und banden ihn mit zwei ehernen Ketten. Und er musste im Gefängnis die Mühle drehen. Simson ist erledigt, seine übermenschliche Kraft dahin, die Sünde hat gesiegt. Ein Mann mit der Kraft Gottes ausgerüstet als Richter für sein Volk und zum Gericht gegen die Philister bestimmt, liegt einfach nur blind und unbrauchbar als Diener im Gefängnis. Wenn die Geschichte hier zu Ende wäre, könnte man sich ein leichtes Urteil über Simson erlauben. Tja, der Sünde verfallen und für nicht gut genug befunden. Doch Gott lässt nicht zu, dass seine Ehre bei dieser Geschichte fehlt. Im Gefängnis wächst das Zeichen seiner Absonderung für den Herrn wieder nach, seine Haare. Und mit diesen Haaren kommt auch seine Kraft wieder. Er begreift, was seine Aufgabe ist. Und als ein großes Fest der Philister ansteht und alle Fürsten versammelt sind, will man Simson, den Diener Gottes, zur Schau stellen. Man stellt ihn zwischen zwei Säulen in diesem Gebäude, und hier greift Gott ein. Simson fleht in Reue und Buße um Gnade, dass er noch einmal diese Kraft bekommen könnte, um das Werk, was Gott für ihn bereitet hat oder was Gott für ihn vorgesehen hat, zu vollenden. Und er umfasst diese beiden Säulen, die das ganze Haus tragen, und stemmt sich mit aller Kraft einfach mal dagegen. Das Haus stürzt zusammen, und es sterben bei diesem Ereignis mehr Philister, als er zuvor in seinem ganzen Leben gerichtet hat. Simsons Leben zeigt uns auf, welche schwerwiegenden Konsequenzen durch Sünde hervorgerufen werden. Wie gefährlich es als Christ sein kann, sich an Orten aufzuhalten, durch die, ja, die uns vielleicht zu Fall bringen können. Wie leicht die Sünde und der Teufel uns einlullen können, wenn wir unsere Augen vom Herrn abwenden und uns von unseren Begierden und Gefühlen leiten lassen. Römer 13, Vers 13 und 14 zeigt es klar auf, wie wir handeln sollen gegen unsere Begierden. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Und hier ist damit der Zustand gemeint, in dem sich ein Christ sehr schnell verstricken kann, wenn er das pflegt, was ihn zur Sünde reizt. Wenn ich Probleme mit Unzucht und Unmoral habe, sollte ich vielleicht den Konsum von Film und Serien einfach mal überdenken, denn da beginnt ganz, ganz extrem die Verharmlosung der Sünde. Gott hat auch für uns in seinem allergreifenden Wort drei Stoppschilder aufgestellt. Römer 12: Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Damit fängt es an. Wir passen uns an, innerlich, vielleicht auch äußerlich, dieser Welt und übernehmen ihre Verhaltens- und ihre Denkweisen. 1. Johannes 2,15: Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. So geht es weiter. Die Welt bekommt einen Platz in unseren Herzen und Zuneigungen. Jakobus 4, Vers 4, wer ein Freund der Welt sein will, stellt sich als Feind Gottes dar. Das ist die totale Verbindung mit dieser Welt und damit stellt man sich frontal gegen Gott. Gott sei Dank kennt Jesus Christus unsere Schwächen. Er hilft uns so gerne, aus diesem Fallstrick herauszukommen, wenn wir um Vergebung bitten. Denn Gnade kann nur dann eintreten, wenn Buße getan wird. Dann kann Gottes Kraft auch in dir wirken. Entscheide dich heute für Jesus Christus und werde auch ein Nazireer, für Gott abgesondert. Durch seinen Geist und im Namen Jesu Christus werden wir ungeahnte Kräfte bekommen, wo der Teufel nicht nur den Krieg, sondern auch die Schlacht verliert. Und wenn der Teufel das nächste Mal wieder ankommt und deine Seele als Müllhalde benutzen möchte, fang an mit Lobpreis. Fang an mit Anbetung. Zitiere vielleicht einen Bibelvers oder sag es dem Teufel ganz direkt, dass er dich im Namen Jesu Christi in Frieden lassen soll. Nun meine Frage noch von Anfang, wer möchte so stark sein wie Simson? Körperlich vielleicht, geistig vielleicht eher nicht. Ich wünsche uns allen die Kraft des Herrn. Amen.